Meine Lieben, herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 26., wo etwas Besonderes auf Sie wartet, nämlich die Osterpredigt. Ich weiß, dass Ostersonntag schon eine Zeit vorbei ist, aber auf Karfreitag war ich so krank, dass ich einfach die nicht rübergebracht habe, deswegen bringe ich sie jetzt rüber. Aber es darf uns eben deshalb gleichzeitig ein theologischer Freitag sein, zu dem ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen darf, Ihr Hans Spiegel, Ihr Pfarrer im Internet. Kurze Bemerkung zuerst, was habe ich heute am Vormittag getrieben? Ich war beim Matura-Gottesdienst dabei. Das ist sozusagen der Abschlussgottesdienst für die Schulzeit, für die Maturanten. War von den katholischen Religionslehrerinnen wunderschön vorbereitet und war ein traumhaft schöner Gottesdienst. Es war auch total schön, mich dann von meinen 8-Klasslern-Maturanten verabschieden zu können, danach im Gottesdienst, weil das ja auch durch meine Krankheit ausgefallen ist, dass ich sie noch davor gesehen hätte. Und ich möchte mich schon auch bei Ihnen bedanken. Ich habe unglaublich liebe Worte bekommen. Das war so wohltuend, so fein. Es hat einfach total gut getan. Nun, Ostersonntag. Also Ostersonntag ist bekanntlich Auferstehung. Also setze jetzt einmal voraus. Und jetzt gibt es aber was ganz Spezielles an den Predigtexten und den Berichten der vier Evangelien, dass das ein bisschen problematisch ist. Also die Sache ist so, das älteste Evangelium, das Markus-Evangelium, endet sogar im Original. Also auf gut Deutsch, die letzten paar Blätter sind irgendwann verloren gegangen. Und der Originaltext, das merkt man einfach an der Sprache, endet mit Ephobunto gar, sie erschraken sehr, nämlich die Frauen. Die Frauen, die beim Grab sind, die das leere Grab finden, die zuerst völlig fertig sind, weil sie glauben, dass jemand das Grab geschändet hat, den Leichnam gestohlen hat und dann von den Engeln die Nachricht kriegt, die berühmte, was sucht ihr, den Auferstandenen bei den Toten, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und das verstehen sie nicht. Sie verstehen so sehr nicht, dass sie in Furcht und Zittern vom Grab flüchten. Dann haben wir natürlich die schöne Geschichte bei Lukas, auf die werde ich dann zurückkommen, wo es die Frauen auch nicht verstehen. Dann gibt es die coole Geschichte vom Johannesevangelium, wo jeder Auferstandene mit dem Gärtner verwechselt wird. Also wenn Sie irgendwie sehen, so eine offene, auf irgendeinem der alten Kirchenbilder, eine offene Grabhöhle, dort steht eine Frau und ihr gegenüber ein Herr mit einer Schaufel in der Hand, dann ist es der Auferstandene, denn die Maria Magdalena glaubt, es ist der Gärtner, den sie sogar noch fragt, wo hast du ihn hingelegt? Hast du meinen Herrn weggenommen, den Leichnam meines Herrn weggenommen? Sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Und dann spricht sie Jesus an und sagt zu ihr, Maria. Und in dem Moment erkennt sie ihn. Johannes-Evangelium. Und jetzt gehen wir noch einmal zurück zum Lukas-Evangelium. Das ist total cool. Da gibt es die schönste Auferstehungserzählung. Das sind die sogenannten Emmaus-Jünger. Das sind zwei Jünger, offenkundig, die mehr oder minder ist anzunehmen, aus Jerusalem flüchten, weil sozusagen alles hin ist. Und es schließt sich ihnen Jesus an und sie erkennen ihn nicht. Und dann gehen sie so dahin und nötigen ihn dann auch in Emmaus, das ist ein kleines Nest, so circa 10-12 Kilometer vom Jerusalem entfernt, kann man auch heute besuchen, ist nicht besonders cool. Und dann sagen sie eben zu diesem berühmten Satz, der in einem der schönsten Gebete dann geendet hat, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und er geht dann mit ihnen hinein, dann sitzen sie am Tisch zum Essen und er bricht das Brot und teilt es aus. Und genau in dem Moment erkennen sie ihn und in dem Moment, wo sie ihn erkannt haben, verschwindet er. Also, wohin gehört die Auferstehung? Die Auferstehung gehört ins Reich Gottes. Die Auferstehung leuchtet herein in diese eine Welt, diese Welt der Sterblichkeit und Entfremdung. Diese Welt, die den Tod beinhaltet und die praktisch um nichts zu tun hat mit der kommenden Welt. Denn das ist die Predigt Jesu nach dem Ältesten im Markus-Evangelium, beginnt seine Rede ja mit Nahe ist das Reich Gottes herbeigekommen. In der alten Übersetzung, es klingt total cool und es ist eigentlich auch eine wörtliche Übersetzung aus dem Altgriechischen. Und das ist seine Predigt und davon redet er die ganze Zeit. Und dieses kommende Reich Gottes, das leuchtet aber schon in unsere Welt hinein. Die ganze Auferstehung gehört zum Reich Gottes, zu dem, wenn Gott die ganze Schöpfung zu sich zurückruft, es ein jüngstes Gericht gibt, in dem die Menschen richtig gemacht werden. Nicht nur die Menschen, sondern alles Erschaffene und Geschaffene zu Gott zurückströmt, wo es keinen Tod gibt, kein Leid, kein Geschrei, keinen Schmerz, Apokalypse, was ich jetzt gerade zitiert habe. Und das ist ganz anders. Und jetzt gibt es aber dieses wirklich Faszinierende des Christentums, dass das, was erst kommen wird, schon in diese Welt hineinleuchtet. Und jetzt kann natürlich kein Mensch in dieser Welt in Wirklichkeit Auferstehung glauben. Also das geht nicht. Das kann man jemandem sagen und der hört es dann und denkt sich halt, ja, die alte Geschichte, ja, die Jünger haben halt den Leichnam gestohlen und behauptet, er wäre auferstanden und so weiter und so fort. Das hat einen ganz einfachen Grund, das ist einfach schon biblisch bezeugt, denken Sie nur einmal dran, wird mit dem Gärtner verwechselt, die Jünger, die nach Emmaus gehen, erkennen ihn gar nicht. Die Frauen sind völlig fertig und flüchten in Schrecken vom Grab, wenn wir auf einen Friedhof gehen, Leute. Und sie bringen dort Blumen hin oder wollen ein Licht entzünden am Grab eines ihnen lieben Menschen, dann erwarten sie ganz einfach, dass der dort in dem Grab drin ist. Wenn sie hingehen und das ist aufgegraben, dann würden sie einen totalen Schock kriegen und sagen, irgendwer hat das Grab geschändet und die Polizei rufen, die Friedhofsverwaltung und so weiter und so fort. Das ist das, was wir gewohnt sind. Und die, nach dem biblischen Bericht, ist die Auferstehung nur in dem Moment glaubhaft, wo es zum Beispiel heißt, Maria, wenn Jesus selbst jemanden anspricht, in dem Moment wird er erkannt. Da muss etwas Zusätzliches von Christus herkommen. Jetzt hast du zum Beispiel die berühmten Emmausjünger. Und diese Emmausjünger sind immer falsch in der christlichen Kunst dargestellt, weil da siehst du dann den lieben Herrn Jesus, wie er das Brot bricht, mit den Wundmalen. Und da siehst du dran, wie unglaublich schwierig Auferstehung zu glauben ist, weil der Auferstandene natürlich völlig geheilt ist. Der hat keine Wundmale aus. Wird trotzdem so dargestellt, weil wir uns das jetzt nicht anders vorstellen können. Naja, woran wäre man denn erkennen, naja, dass er die Nägel da durch die Hände durch hat und da die Wundmale hat, die Stigmata. Und wir können gar nicht so weit in unserer Vorstellung hinausreichen, dass wir uns eine wirklich vollständige Heilung verstehen können. Das, nicht einmal das können wir verstehen, insofern können wir auch nicht Auferstehung verstehen, es sei denn, Christus selbst spricht uns an, Maria oder Hans. Es gehört einfach ins Reich Gottes hinein. Aber, und das ist das Geniale an den Emmausjüngern, die erkennen ihn nicht an irgendwelchen Wundmalen. Die erkennen ihn, das haben heute sogar meine Zweitklässler verstanden, bitte, also die gerade mal 12 Jahre alten, im Teilen. Darin, dass er alles gibt, was wir wirklich zum Leben brauchen. Dann erkennen wir Auferstehung. Wenn wir so weit sind zu sagen, naja, jetzt schaue ich mal auf mein Leben und ich sehe, dass ich eigentlich alles habe, was ich brauche. Ja, natürlich interferiert diese Welt der Sterblichkeit und Entfremdung ständig mit meinem Leben. Mir wäre es jetzt auch lieber, wenn ich richtig gesund wäre und nicht dauernd irgendwelche irrsinnigen Herzraten und Pulsraten kriegen würde, wenn ich die ein paar Schritt gehe und plötzlich 115, 120 habe. Das gibt sie dann wieder, aber das ist eindeutig noch eine Nachwirkung und ich schlafe halt meine 14 Stunden am Tag und so weiter und so fort. Mir wäre es lieber, wenn ich das nicht hätte. Aber das gehört einfach zu dieser Welt. Aber zur anderen Welt gehört zum Beispiel diese wunderbaren Sätze, die ich heute geschenkt bekommen habe von jenen, die nun dem Gymnasium entfliehen dürfen und für reif erklärt werden. Die kommen da alle durch, das weiß ich jetzt schon. Und dann ist etwas da. Dann ist etwas da, was jenseits der Welt ist. Dann ist etwas wirklich Wunderbares und Wunderschönes da. Meine Lieben, Vielleicht habt ihr das Glück, dass euch Jesus anspricht. Und jetzt behaupte ich rein theologisch Folgendes: Jeder wird von Jesus angesprochen. Nur halt immer sehr anders. Wunderschön ist natürlich diese Geschichte, wo es dann plötzlich heißt, Maria, wirklich mit dem Namen. Aber wir alle müssen nur so ein feines Gehör haben, dass wir den Auferstandenen reden hören, wenn wir plötzlich merken, ich hab alles, was ich brauche. Da gibt es diese wunderbaren göttlichen Dinge in meinem Leben drinnen. Und in dem Moment kann ich Auferstehung wirklich glauben. Das heißt auf gut Deutsch, dann weiß ich, ich werde niemals verloren sein. Ich werde jetzt einmal irgendwie sterben und so weiter und so fort, aber es wird das Reich Gottes geben und das jüngste Gericht. Und dann werde ich vollkommen geheilt werden, so sehr, dass ich einfach an meine Erkrankung zum Beispiel gar nicht mehr denken kann. Das ist dann weg. Oder alle Verletzungen, die ich erlitten habe in meinem Leben, das ist dann weg. Und dann weiß ich das plötzlich, dass das eine Realität ist. Eine Realität meines Lebens. Und ich wünsche Ihnen von ganzem, ganzem Herzen, dass es zur Realität Ihres Lebens wird. Einen gesegneten Abend uns allen.